Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der geht's wieder in den Südosten der Insel Rügen, nach Göhren. Ein Ort, der für viele für Badespaß steht, der auch zum Wandern einlädt, der aber auch eine spannende Geschichte hat und einen Platz, an dem diese Geschichte lebendig wird.
Wenn man in Göhren in Richtung Osten läuft, kommt man irgendwann an den östlichsten Punkt der Insel Rügen, das Nordperd, das den Nordstrand vom Südstrand trennt. Den Nordstrand kennen die meisten Urlauber mit der Kurpromenade und der Seebrücke. Den Südstrand kennen nur die, die gern mal die Insel durchwandern. Dieser Strecke werden wir später eine ganze Folge widmen.
In Göhren hat der rasende Roland aus Putbus kommend sein Ziel erreicht, bevor es wieder in die andere Richtung zurückgeht über Babel, Selin und Binz. Mit dem rasenden Roland bin ich als Kind sehr oft zwischen Selin und Göhren unterwegs gewesen. Denn in Selin war das Ferienlager gelegen, in das ich jeden Sommer fahren durfte. Und zum festen Programm im Ferienlager gehörte immer eine Fahrt mit der Schmalspurbahn nach Göhren. Und dort hatten wir auch immer das eine Ziel. Vom Bahnhof die Strandstraße bergauf bis zum Heimatmuseum von Göhren. Bildung war damals in dem Ferienlager ganz wichtig. Fast so wichtig wie der tägliche Frühsport. Und so war ich mindestens 6-mal in Göhren, jeden Sommer im Museum. Interessant sah es ja aus, von draußen, mit den riesigen Schiffsankern vor dem Museum.
Und jetzt, Jahrzehnte später, treibt es uns in Göhren bei Regenwetter tatsächlich ins Museum. Und dort treffen wir auf Ellen Melzer, die seit über 17 Jahren schon mit ganz viel Leidenschaft dort arbeitet und Rügener Geschichte lebendig werden lässt. Das Mönchguter Museum in Göhren hat ja gleich mehrere Standorte.
Das Heimatmuseum an der Strandstraße in Göhren ist das älteste, erzählt uns Ellen Melzer.
Das wurde 1963 eröffnet als erstes Museum hier in Göhren und auch überhaupt als zweites auf der Insel Rügen. Das ist halt so das Herzstück, sage ich immer. Da sind die Sonderausstellungen, da gibt es eben die permanente Ausstellung, die jetzt gerade umgebaut wird, weil wir ein neues Konzept haben. Da sieht man alles dann zum Mönchgut, zum Ort, zur Geschichte, zu den Trachten vor allem eben auch. Das ist zukünftig so auch gedacht. Dann haben wir den Museumshof, der wurde 1971 eröffnet. Da geht es in erster Linie um die Landwirtschaft, die große Scheune, sogenannte Küppungsdielenscheune, weil sie so ein lang auslaufendes Dach hat zur Straße hin. Die zeigt ganz viel von Gerätschaften über Bienenwirtschaft, Milchwirtschaft und so weiter. Alles, was eben mit dem Bauernsein zu tun hat. Dann haben wir das Rokus, das ist in der Tiesower Straße zu finden. Das ist ein ganz kleines niederdeutsches Hallenhaus, um 1700 gebaut. Dort kann man sehen, wie die Einwohner früher gelebt haben, auf engsten Verhältnissen. Und Rokus heißt es deshalb, weil es keinen Schornstein hat. Die Häuser hatten früher keine Schornsteine. Und der Qualm vom Heizen und vom Kochen, also von der kleinen Herdstelle, der zog sich halt durchs Haus und durch verschiedene Abzugslöcher und Luken. Und zuletzt ist dann noch zu nennen das Museumsschiff Luise. Das ist ein Plattbodenschiff, was 1906 erbaut wurde in den Niederlanden. Das lag zuletzt, also das hat zuerst natürlich die Insel Rügen versorgt mit allem, was notwendig war, ehe überhaupt die Rügenbrücke gebaut wurde, lag dann in Stralsund als Getreidespeicher und dann hat zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren die Armee das von Stralsund hierher geschleppt und dann wurde es restauriert und war dann eben viele Jahre geöffnet. Momentan ist es geschlossen, weil dort eben auch Restaurierungsarbeiten notwendig sind.
Sie sind jetzt seit 17 Jahren in dem Museum?
Ja.
Das ist eine ziemliche Ewigkeit. Irgendwann hat man alles das, was im Museum zu sehen ist, gesehen. Oder gibt es immer noch was Neues, wo Sie sagen, ich entdecke da regelmäßig Dinge, die ich so noch nicht gesehen habe?
Also tatsächlich ist es so, ich bin jetzt so lange hier und entdecke immer wieder noch Dinge neu. Das hängt aber damit zusammen, dass die Museumsgründerin, unser Fräulein Balz, eine Kapitänstochter und Lehrerin, also über Jahrzehnte gesammelt hat, eben hier auf Mönchgut, natürlich, weil der Name der Museen war ja auch immer Mönchguter Museen. Und sie hat also alles das gesammelt, was regionalgeschichtlich relevant ist. Und ich kann noch heute manche Archivkiste aufziehen und finde zum Beispiel wunderbare historische Fotos, die auch bis heute nicht inventarisiert sind. Also wir haben immer noch viel zu tun und das ist wirklich eine spannende Aufgabe.
Was macht denn die Museen hier in Göhren für den Urlauber besonders interessant?
Also zum Ersten glaube ich schon, dass dieses Heimatmuseum interessant ist. Es gibt ja überall Heimatmuseen, aber unseres zeigt halt regelmäßig Sonderausstellungen, die auch immer thematisch strukturiert sind. Und wir haben in den letzten Jahren mal so richtig unsere Kunstsammlung angeschaut und gesehen, dass wir da wirklich für unsere Bereiche hier für Norddeutschland sehr wichtige Künstler auch in der Sammlung haben. Und dank unseres Fördervereins konnten jetzt immer wieder Gemälde restauriert werden. Und die zeigen wir dann natürlich auch. Und da haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Feedback von unseren Gästen, dass die sich absolut freuen darüber, dass sie so besondere Gemälde oder Zeichnungen sehen können.
Was fällt Ihnen da so als das beste Beispiel dafür ein, für diese Gemälde?
Also das gibt es zwei gute Beispiele. Das eine ist Elisabeth Büchsel, ist ja eine Malerin, die in Stralsund geboren wurde, 1869, und immer als Hiddenseemalerin gehandelt, sage ich mal in Anführungsstrichen, wird. Aber sie hat auch auf Mönchgut sehr viel gemalt, und das ist uns eigentlich erst in den letzten Jahren aufgegangen, sozusagen, dass es da auch Geschichten dazu gibt, dass sie hier wohnte bei der Frau des Lehrers in Altredewitz, was es da für Verbindungen gab, die dann letztendlich bis nach Schweden gingen, dass wir da Post bekamen von einer alten Dame, die schrieb, das auf dem Foto, was in der Zeitung war, das bin ich ja als junge Frau, da haben wir ein Theaterstück aufgeführt und da war ich in Mönchguter Tracht. Und das ist auch sowas für unsere Gäste. Wenn wir eine Führung machen und das erzählen, dann sind die halt alle immer ganz froh, dass man so Geschichten dazu weiß. Und das Zweite wäre der Maler Hans Porwoll. Auch der ist erstmal, glaube ich, so ein bisschen durch uns wieder entdeckt worden. Ein Hamburger Maler, der in den 20er Jahren hier oft in Görn weilte. Er hat dann die Tochter des Försters geheiratet, und da er immer ein bisschen klamm war, also er hatte nie viel Geld, dann hat er ganz oft Kost und Logis in Form von Porträtbildern bezahlt, und da haben wir sehr schöne hier, und im letzten Jahr bekamen wir Post aus Bayern, und das war ein Ehepaar, die ein riesiges Gemälde von ihm hatten. Ein Familienstück sozusagen, zeigt aber die Mittelhägener Kirche, also hier auf Mönchgut. Und dann ergab die Geschichte und der Kontakt zu dieser Familie, dass der Großvater Arzt war in Hamburg und Hans Porwoll wieder wenig Geld hatte, die Arztrechnung nicht zahlen konnte. Und dann dieses riesige Gemälde, also es ist ungefähr 1,60 x 1,80 mit einem breiten, schönen Goldrahmen, ihm quasi dafür überlassen hat. Und das haben wir jetzt in unserer Sammlung, auch dank des Fördervereins wieder, der das bezahlt und finanziert hat. Und das ist also ein Highlight für unser Haus.
Ein Highlight, kann ich mich noch erinnern, so aus Kinderferienlagerzeiten waren die Trachten. Was macht denn die Mönchguter Tracht so besonders?
Ja, besonders ist vielleicht, das wurde auch schon oft beschrieben, auch schon als die ersten Journalisten oder Reisenden hierher kamen, dass sie sehr schlicht eigentlich ist. Also in erster Linie sind ja die Frauentrachten schwarz, aber sie haben eben einen sehr schönen Brustlatz. Das ist so eine wie auf Pappe gespannt Stoff, und der wird dann bestickt. In der Biedermeierzeit waren das dann so Perlstickereien mit sehr schönen Blütenmustern. Das war eben das ganz Besondere an der Tracht, wurde ins Mieder gesteckt, konnte man so sehen. Und da gab es ganz viele Varianten, also für den Alltag, für den Gang ins Dorf, natürlich auch für Trauer und Festtage. Und die Tracht hat ein ziemliches Gewicht. Also die Tracht der Frau wiegt, wenn sie alles das trägt, was sie so anhaben sollte, wenn sie außer Haus geht, 7,5 Kilo. Und da kann man sich vorstellen, wie viele Röcke übereinander getragen wurden. Und auch auf dem Kopf hatte man also außer einer kleinen Leinenhaube, kam noch eine dicke Mütze drüber und dann noch in der Biedermeierzeit so eine Strohschute. Und im Sommer trug man eine Art Helgoländer, das ist so ein Leinenhut darüber, um sich vor der Sonne zu schützen. Und die Mönchguter haben immer gesagt, was gut für die Kühl ist, auch gut für die Wärme. Also sie haben halt sich wirklich ziemlich verhüllt. Und Johann Jakob Grümke, das war ein Wirtschaftsgeograf, ein Wissenschaftler, der in Bergen geboren wurde auf der Insel, der hat im angehenden 19. Jahrhundert Wanderungen hier gemacht über die eigene Insel, hat sich Indigena genannt. Er wollte also nicht erkannt werden, Einheimische, aber das hat er dann als Pseudonym benutzt. Und der hat also mehrere Bücher auch geschrieben und schrieb dann immer, dass die Mönchguterinnen sich so sehr verschandeln würden, weil sie eben ihre Tracht so, ja, so voluminös ist. Man sieht gar keine Figur und die vielen Hüte auf dem Kopf. Und heute sind wir halt froh, dass wir ganz viele dieser originalen Trachten haben, die jetzt auch restauriert werden in Rostock. Und Dann werden also auch mehr in Zukunft hier ausgestellt sein, also nicht nur die Arbeitstracht, auch die Alltagstracht und die Festtracht, wo wir jetzt schon einige Teile zeigen. Ja, und bei den Männern sind es halt vor allem immer die weiten Hosen, die beguckt werden. Die sind ja so relativ kurz, nur bis übers Knie. Aber das kommt daher, dass man die eben auch zum Fischen, beim Fischfangen trug und die sollten schnell wieder trocknen. Und drunter hatte man dann so eine dicke, wollene Unterhose, die Puzzlebüchs.
Die Menschen hier haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, so eine Mischung aus Bauerntum und Fischertum gelebt, beruflich. Hat das auch Auswirkungen auf so die spezielle Art der Kultur hier gehabt? Diese Mischung aus, jetzt gehe ich auf mein Feld, jetzt gehe ich aber fischen?
Ja, dieser Begriff ist ja auch der Begriff oder der Name für die Mönchguter Fischer, Bauern direkt. Der ist ja so verbürgt, sage ich mal. Ja, das hat sich eigentlich erst getrennt, das Fischersein und Bauernsein nach ungefähr 1872. Das war ja dann so, dass die Insel Rügen preußisch war und da hat es dann langsam Spezialisierung gegeben. Aber vorher war es halt wirklich so, man hat gefischt, klar, man hat die Ostsee vor der Tür, aber man ist also nicht rausgefahren auf See, sondern das war die sogenannte Strandfischerei und man hat dann auch Kommunen gebildet, also würde man sagen, heute vielleicht eine GmbH oder eine Genossenschaft. Und die haben dann zum Beispiel auch die Reusenfischerei betrieben, weil das war ja eine schwere Arbeit. Man musste die Reusenpfähle setzen. Und dann hatte jeder seine eigenen Werkzeuge oder seine Netze. Man hat es aber alles in diese Genossenschaft gegeben. Und das ist nochmal was Besonderes auch für Mönchgut. Alle Gerätschaften, alles, was man hatte, auch selbst das Haus, hatten Hausmarken. Denn bevor man schreiben konnte, hat man immer seiner Familie einen Runen, ein artiges Symbol gegeben. Und wenn jetzt der Sohn die Wirtschaft übernommen hat, dann bekam das immer so einen kleinen Beistrich, der Bi-Strich, um zu wissen, so, das ist jetzt der Sohn von Martin Lux zum Beispiel. Und Bauer waren sie irgendwie auch alle. Man hatte hinterm Haus ein kleines Stückchen Feld und manche natürlich auch größer. Es gab dann sogenannte Büdner und Kätner, also die einen hatten mehr Land, die anderen weniger. Manche waren auch nur Einlieger, die dann eben kein eigenes Haus hatten. Das waren dann meistens so Kleinhandwerker. Und da ja der Boden auch nicht so ergiebig hier war durch den Sand und dann manchmal kommt dann auch gleich Lehm, war also die Ausbeute an Getreide und Kartoffeln auch nicht so groß. Deswegen hat man eben immer beides auch gemacht. Und wie gesagt, das hat sich erst später spezialisiert. Vor allem dann natürlich gab es einen großen Umschwung um die Zeit um 1900, als dann so das Bäderwesen sich entwickelte. Also in Göhren kann man ja schon von ab 1878 zählen, weil da wurde das erste Hotel gebaut und damit erhielt der Ort diesen Status Seebad und da konnte man dann wirklich beobachten oder auch heute noch in Form von Fotos und Überlieferungen lesen und sehen, wie schnell sich Göhren veränderte. Also dass Parzellen verkauft wurden, dass aus irgendwelchen Feldern Grundstücke wurden, dass die Häuser oder die Karten, muss man ja besser sagen, die alten mit Rohrdach abgerissen wurden und man eben neu baute, um den Sommergästen dann auch Annehmlichkeiten zu schaffen.
Ellen Melzer vom Mönchguter Museum. Wer Glück hat und sie im Museum antrifft, erlebt eine engagierte und wissensreiche Museumsmitarbeiterin. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen und Geschichte wieder lebendig werden zu lassen. An allen Museumsstandorten in Göhren.
Wir haben eine Sprachnachricht von Roy bekommen, der auch schon öfter in Göhren gewesen ist.
Es war natürlich auch für mich spannend herauszufinden, irgendwann, ob Göhren jetzt ein Urlaubsort für mich ist, wo ich mich einfach nur erhole, oder ob Göhren für mich mehr ist. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal alleine auf der Insel war und war in Göhren. Da war ich so neugierig, wie ist das für mich? Verbinde ich jetzt diesen Ort mit Familienerfahrung oder ist dieser Ort für mich wirklich was Besonderes? Und ich kann nur sagen, nach diesem Urlaub habe ich gemerkt, es ist für mich was Besonderes. Es ist für mich ein ganz besonderer Ort, wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich das gefunden habe, was ich vielleicht jahrelang gesucht habe. Und das ist ein tolles Gefühl. Das ist Göhren.
Das ist ja praktisch eine echte Liebeserklärung an Göhren, Roy. Vielen Dank dafür. Wir werden auf alle Fälle später einmal nach Göhren zurückkehren und diesem reizvollen Urlauberort eine weitere Folge unseres Podcasts widmen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback auf Facebook und Instagram. Immer wieder gerne auch als Sprachnachricht, so wie von Roy. Und eine Bitte, wie immer, empfehlt uns weiter bei Rügenfans aus eurem Bekanntenkreis oder auch an Rügenneulinge. Unser Podcast ist kostenlos, erscheint jeden Sonntag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal sagen Katja und Axel Metz.
Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.